Edgar überlegte. Luise liebte das an ihm. Er hatte nie eine schnelle, dümmliche Antwort parat wie andere Männer. Er sagte nichts, das nicht echt war. Und während er ihr jetzt sein Gesicht zuwandte, um seinen Sohn zu betrachten, schnitt seine klare, charaktervolle und dabei noch so junge Schönheit ihr ins Herz. Aus dem Schnitt im Herzen aber schoss mit dem nächsten Atemzug Blut. Immer geschah das ohne Warnung, legte sich im Handumdrehen ein Schalter um. Hatte sie sich eben noch sicher im Schoß ihrer Familie, von den Freunden verwöhnt und gepriesen gefühlt, so traf sie jetzt der Stachel. »Was glaubst du wohl, dummes Ding, dass er bei dir bleibt? Ein Mann, der so kostbar ist, so begehrenswert, der so viel zu bieten hat? Warum sollte er? Ist vielleicht deine eigene Mutter bei dir geblieben? Warst du ihr, ehe sie sich davonstahl, auch nur einen Gedanken wert?« Wann immer sie den Stachel spürte, musste sie sich wehren. Musste Edgar zeigen, dass er gar nicht die Macht besaß, ihr weh zu tun, dass sie mit seinem Weggang rechnete und dass sie sich davon nicht beirren lassen würde. »Wenn du gehen willst, bitte, ich halte dich nicht. Für meinen Unterhalt habe ich mein Leben lang allein gesorgt und darauf, dass mir ein Mann das Blau vom Himmel holt, werde ich in meinem Alter nicht mehr wie ein Backfisch zu hoffen anfangen.« »Na los, Edgar, trauen Sie sich«, forderte das kokette Fräulein Schiele, dass ein Flirt auf langen Beinen war, Luises Mann heraus. »Was ist es denn, das Ihrem Stammhalter nicht ausgehen soll?« »Geld, um die Familie zu ernähren, wird's kaum sein«, fuhr Luise dazwischen. »Darum schert sich Edgar ja nicht. Er glaubt, seine Frau hat hinterm Haus einen geheimen Baum, auf dem sie's wachsen lässt.« Sie wollte nicht glauben, dass sie das gesagt hatte. Wie konnte ausgerechnet sie ihren Mann so kränken, sie, die doch wusste, wie er kämpfte und sich mühte, um sich dem Zeitgeschmack anzudienen und wie er als Künstler doch nichts anderes vermochte, als bei sich zu bleiben? Wie konnte ausgerechnet sie ihn vor der gesamten Nachbarschaft bloßstellen, vor den Freunden, die ihre Familie gefeiert und ihre Gläser auf ihr Glück gehoben hatten? Sie wusste ja, wie und warum sie es konnte, warum dieser Zwang in ihr war, der sich nicht beherrschen ließ. »Versetzt du mir einen Stich, versetze ich dir einen. Und um sicher zu gehen, steche ich zuerst. Und wenn du jetzt aufstehst und gehst, bekommen wenigstens alle zu sehen, dass ich recht hatte, dass ich's nicht wert bin, dass keiner, den ich liebe, bei mir bleibt.« Ihre Arme schlossen sich wie eine Zwinge um Michael, der bisher weder geschlafen noch geweint, sondern immer nur mit schönen, verständigen Augen um sich geblickt hatte, der aber jetzt in ihrem zu festen Griff zu schreien anhob. Die Freunde, bestürzt, verstört, ließen Arme, Gläser und Mienen sinken. Der Hasenwirt hatte reihum einschenken wollen, betrachtete nun jedoch skeptisch die Flasche, in der der Weinpegel kaum mehr das Etikett erreichte. Aus der Schreckstarre löste sich Hedi als Erste, schwebte auf Luise zu und wand ihr Michael aus dem Arm. »Nun, nun, mein Goldiger«, gurrte sie ihn an und tänzelte mit ihm durch den engen Raum. »Wer wird denn weinen, wo doch dein kompletter Hofstaat aufmarschiert ist, um dich zu feiern? Und deine Mama, die hat's ja nicht so gemeint. Was meint man schon so, wie's einem herausrutscht, erst recht, wenn man erschöpft ist und so ein kleiner Schreihals einen nachts nicht schlafen lässt?